Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 vom Breitenbacher. Der Breitenbacher war unterwegs im Ruhrpott und hat dort Fotos gemacht, sich alte Zechen angeguckt, war auf Zollverein, war auf einer Montanbörse in Dortmund und war unter anderem in meinem Büro und hat dort mein Intro gequatscht. Und deshalb mache ich jetzt das Gleiche. Gruß Jens, viel Spaß mit der Folge.
Glück auf und herzlich willkommen zur Kohlenpott Folge 34 vom 13. Mai 2018. Ich bin hier im Kohlenpott, um zu fotografieren und mein Name ist Jens Rathmann.
Ey, was machst du in meinem Büro? Wer bist du überhaupt?
Ja, ich bin Jens. Der Breitenbacher, genau.
Wie kommst du hier ins Büro? Was machst du hier? Entschuldigung, das ist mein Büro.
Ich wollte dich kennenlernen.
Das ist mein Podcast. Was machst du hier? Ja. Wie der Seitenbacher von dem Müsli oder was?
Nein, der Breitenbacher. Okay. Müsli esse ich nicht.
Jetzt muss ich mich erstmal runterkühlen. Beziehungsweise ich muss erstmal meine lieben Hörerinnen und Hörer begrüßen. Also ich komme jetzt hier gerade in mein Büro auf dem Bergwerk, auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisen. Da sitzt hier so ein Typ und quasselt mir ein Intro. Was ist los? Wer bist du? Glück auf erstmal.
Glück auf, ja. Ich bin Jens Rathmann und komme aus Thüringen.
Und was machst du hier in meinem Büro?
Ja, ich möchte was über die Steinkohle mehr erfahren von dir. Ich kenne dich von deinem Podcast her und für mich bist du der Ansprechpartner, der mir helfen kann, wo ich hier auf gute Fotosuche gehen kann.
Okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich denke, ihr habt mitbekommen, dass der Jens sich natürlich hier nicht illegal in mein Büro geschlichen hat, sondern der Jens hat mich per E-Mail kontaktiert in den letzten Tagen. Ich war ein bisschen kränklich, bin es leider immer noch, also von daher bitte ich meine etwas angeschlagene Stimme zu entschuldigen. Ich habe am Sonntag mit dem Jens telefoniert und er hat gesagt, das hatte er wie gesagt per E-Mail auch schon angekündigt, dass er sich hier im Ruhrpott aufhält, um hier ein bisschen Industriefotografie zu machen. Morgen am Vatertag wollte er gucken, ob es irgendwo Herrentagstraditionen gibt. Und dann haben wir heute Morgen telefoniert. Ich hatte ihm natürlich auch schon ein paar Tipps geben können, Zeche Ewald zum Beispiel. Und dann haben wir uns vorhin auf Zeche Ewald getroffen. Und dann habe ich den Jens einfach gefragt, weil er selber auch Podcaster ist, da erzählt er bestimmt gleich noch ein bisschen was drüber, ob er nicht Lust hat, einfach mit mir eine Folge aufzunehmen. Und jetzt sitzen wir hier im Büro.
Ja.
Dafür sage ich erstmal vielen Dank, Jens.
Ja.
Erzähl ein bisschen was von dir.
Ja, wie gesagt, ich komme aus Thüringen. Ich mache seit knapp 2 Jahren einen Podcast. Er heißt der Breitenbacher. Darum geht es hauptsächlich um Technik, Natur. Im Vordergrund steht eine Sportart, die ich dort erkläre und erzähle, also Unbedarften. Das ist der Orientierungslauf. Orientierungslauf wird in der ganzen Republik veranstaltet. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grund. Durch diesen Wettkampf komme ich ziemlich viel rum. Und so war es auch vor ein paar Jahren, war ein Wettkampf in Bottrop. Und da bin ich an einer Zeche vorbeigefahren.
Oh, wahrscheinlich Prosper Haniel, ne?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe auch Zollverein gesehen irgendwie.
Okay, dann muss eine sehr gute Sicht gewesen sein.
Und daraufhin habe ich mir gesagt, das musst du dir nochmal näher angucken. Und während so ein Wettkampf, das ist meist am Wochenende, da kommt man dann nicht so dazu. Und da war schon lange geplant, mal in Ruhrpott zu kommen, um mir das alles mal richtig anzugucken. Ist natürlich ein bisschen Febel, große Maschinen, große Anlagen. Hm. Auch ist der Ruhrpott hier nicht mein erster Besuch jetzt in dieser Richtung. Ich war auch schon in der Lausitz. Davon habe ich auch schon in meinem Podcast erzählt, in der Braunkohle. Das ist Tagebau, wieder was ganz anderes, aber auch sehr interessant.
Hm. Du selber kommst auch aus einer Bergbauregion.
Ja, aber aus einer vergangenen. Also
gut, nichtsdestotrotz ist das ja eine Bergbauregion. Der Pott wird immer Bergbauregion bleiben, auch wenn der Deckel am Ende des Jahres drauf ist.
Ja, einmal gab es bei uns in der Gegend, jetzt direkt wo ich wohne, Schwerspat früher. Aber du meintest bestimmt den Kalibergbau.
Ich meinte den Kalibergbau, genau.
Ja, das ist ungefähr 40, 50 Kilometer von mir entfernt. Und da fahre ich öfters vorbei, ja.
Da sieht man auch heute noch die kegelförmigen Halden von dem Abraum. Man sieht Kaliberge. Wird dort noch Kali gefördert heutzutage oder ist das alles weg?
Nein, nein, das ist noch mit auch Hauptzentrum. Es gibt das Werk Philippsthal. Das liegt in Hessen, gleich zwischen thüringischer und hessischer Grenze. Und auf thüringischer Seite wird auch noch ein, zwei Schächte, glaube ich, betrieben. Genau weiß ich es nicht. Und dann haben wir in Merkers noch ein Besucherbergwerk, wo man heute noch unter Tage fahren kann, um die 800 Meter, glaube ich, runter. Und wer ein bisschen Fernseh schaut, kennt auch bestimmt den Herrn Bohlen, der da unten auch schon Veranstaltungen gemacht hat.
Den Dieter Bohlen?
Oder? Ja, ja. Okay. Denn da unten gibt es eine sehr große Halle. Und dort geben sich auch andere, ich möchte wirklich sagen, Weltstars, die Klinke in die Hand. Anastasia war da, Paul Potts und viele andere. Ja, die wollen das nutzen irgendwie, mal unter Tage ihr Bestes zu geben.
Naja gut, ich sag mal, beim Bohlen ist das nicht schlecht, wenn der unter Tage singt, dann hört man den über Tage nicht so laut. Aber die Geschmäcker der Publikummer sind ja unterschiedlich. Aber das, du hattest mir davon schon im Vorfeld erzählt und also ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich da in der Gegend bin, werde ich meine Termine so legen, dass ich da auf jeden Fall nach Untertage komme. An dieser Stelle nochmal, falls irgendjemand von der Ruhrkohle zuhört, Ippenbüren oder Prosper Haniel, ich wäre euch so dankbar für eine Grubenfahrt. Also gerne an mich rantreten. Du bist seit wann jetzt im Ruhrpott?
Ich bin seit Sonntagnachmittag und am Montag habe ich dann mit der Zeche Zollverein angefangen zu fotografieren.
Wobei, aber du duschst regelmäßig zwischendurch, weil du bist ja ganz sauber und Ruhrpott ist ja, wie wir alle wissen, das Drecksloch der Nation.
Ne? Nein, nein, nein. Kann man wirklich nicht mehr sagen. Also ich bin schon überwältigt von dem Grün. Ne? In der Zeche Zollverein gibt es ja oben diesen großen Aussichtsturm, ja, auf dem Ruhrmuseum. Und wenn man da Land rundherum schaut, grün, grün, grün. Also
ja, ist nicht mehr viel von über. Ne?
Also richtig.
Ist häufig so, wenn Leute zum ersten Mal in dieser Gegend sind, die sagen ja, okay, und wo ist hier dreckig? Wo können wir Dreck gucken? Ist nicht mehr. Es war tatsächlich, also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin ja auch schon jetzt ein halbes Jahrhundert alt, ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, dass man hier so die Dunstglocke über dem Ruhrgebiet hat hängen sehen und dass man bei bestimmten Windlagen keine weiße Wäsche nach draußen gegangen hat. Aber die Zeiten sind lange vorbei und also ich finde auch, der Ruhrpott muss sich nicht schämen. Also auf gar keinen Fall. Zollverein, was hast du gesehen?
Ja, die ganzen Anlagen. Neben Zollverein ist ja gleich die Kokerei noch die große.
Ja.
Was habe ich gesehen? Was mich mit Leuten unterhalten, auch mit, gibt ja viele Pförtner an den Eingängen zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Das sind zum Beispiel diese großen Wände, diese großen Gebäude. Das sind keine Gebäude, sondern das sind Maschinen, wurde mir gesagt.
Okay.
Weil mich hat auch stutzig gemacht, sind ja Stahlgestelle und da sind diese mit Backsteinen ausgebaut. Das sind aber keine Gebäude, das sind Maschinen. Wurde ich belehrt. Ich weiß,
du redest jetzt von den Koksöfen?
Nein, eigentlich nur die normalen Werkshallen, wo dann der Korb auch drin runtergeht, wurde mir so gesagt.
Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Da muss ich, also entweder bist du dem Troll von Zollverein aufgesessen, was ich nicht glaube. Zollverein war ich natürlich schon lange vor meiner Podcasterzeit, von daher hat mich das jetzt nicht so brennend interessiert. Zollverein ist mit Sicherheit auch noch ein Besuch wert, auch für mich. Ich bin da auch schon in entsprechenden Verhandlungen mit den entsprechenden Stellen, damit ich da einen adäquaten Führer oder eine adäquate Führerin bekomme. Vielleicht klären wir das dann mal da auf oder vielleicht kläre ich das dann mal da auf, warum die Gebäude Maschinen sind. Also ich dachte jetzt, du redest von den Koksöfen. Warst du in den Koksöfen drin?
Nein, ich habe die Führung nicht mitgemacht. Es war schon ziemlich spät nachmittags, aber ich war im Ruhrmuseum.
Ja.
Und das war sehr interessant. In der ersten Etage sehr viele Bilder aus der Vergangenheit. Ich fand schön, dass das so Lichtwände sind, dann kommt das irgendwie besser zum Ausdruck.
Ja.
Dann weiter oben dann auch ein 360-Grad-Kino,
okay,
wo ein 20-Minuten-Film gezeigt wird über die Menschen aus dem Ruhrpott.
Ja.
Fand ich sehr ansprechend. und man kann sich da ein bisschen mehr reinversetzen, was für eine Stimmung innerhalb der Menschen ist und war. Mhm. Gerade wenn sehr gute Bilder vom Fußball, die einzelnen Mannschaften auch gegeneinander beim Derby und so. Und das in 360 Grad war schon sehr aufregend und sehr schön.
Ja, ich hatte eine Einladung, also da ist ja jetzt zurzeit die Ausstellung Das Zeitalter der Kohle. Es ist ein Standort dieser Ausstellung, die geht, glaube ich, auf 4 Städte verteilt. Nähere Informationen werfe ich natürlich dann später auf die Webseite. Ich hatte eine Einladung zu dieser Eröffnungsveranstaltung. Da konnte ich leider nicht dran teilnehmen, weil mich meine Erkältung so da niedergelegt hat, dass ich da also die Veranstaltung gesprengt hätte im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen konnte ich da leider nicht hin und hatte bis jetzt auch noch keine Zeit, mir die Ausstellung anzusehen. Aber die läuft noch ein bisschen. Ich gucke mal gerade nach, ob ich jetzt diese Info so auf die Schnelle finde. 26. April, Glück auf Zukunft, war die Auftaktveranstaltung und das Ganze. Na gut, ich werf's auf die. Doch bis zum 11.11.2018 täglich geöffnet von montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Mit Sicherheit eine Reise wert, würde ich sagen. Zumindest wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt oder auch wenn man durchfährt, da mal anzuhalten und sich Zollverein mal anzusehen.
Richtig, auf jeden Fall. Weil mit dem Besuch des Museums und so weiter, das ist dann so eine Sonderausstellung, kann man auch mal oben auf die Plattform und hat wirklich eines der fantastischsten Aussichten über das ganze Ruhrgebiet. Das war schon sehr imposant.
Ja, Zollverein ist natürlich auch so das Schmuckstück in unserem Schatzkästlein, sag ich mal. Wobei bergbautechnisch da ja gar nicht so viel ist. Ne? Das ist eher Kunst.
Ja. Es ist alles sehr aufgeräumt. Mhm. Also ich hatte dich ja auch angefragt, ich wollte mal gerne eine Zeche sehen, wo alles gelassen worden ist. Also so ungefähr wie verlassen, Lost Place oder so, wie man es nennt bei den Geocachern. Und das hätte mich mal interessiert. Aber heute auf Ewald, wo ich heute früh war, da gab es schon einige schöne Fotos in dieser Richtung.
Ja, wir machen das Ding ja jetzt hier so. Also ich habe dich ganz spontan gefragt, ob du Lust auf eine Crossover-Folge hast. Das heißt, das ganze Ding wird dann wahrscheinlich auch auf deinem Kanal laufen. Da lassen wir uns dann noch was einfallen für dein Intro. Das glaube ich dir natürlich dann auch. Ich habe dich dann quasi auf Ewald getroffen. Da war noch was Besonderes heute Morgen, ne?
Ja.
Meine Freunde vom WDR waren mal wieder
da. Der WDR war da, ja. Der Zufall will's. Da kamen ganze Menschenmasse und auch mit Fotografen und ich habe mich schon geschämt mit meiner kleinen Kamera, die hatten dann richtige Rohre vorne drauf und schauten immer in eine Richtung. Und es ging dort um einen Uhu, der dort ansässig ist, der sich in einem alten Gebäude dort niedergelassen hat. Und den hat eine Krähe geärgert und hat den über den Hof gescheucht und das war natürlich ein Gaudi für alle.
Ja.
Und der WDR hat da auch mitgefilmt.
Also der WDR hat die Krähe mitgebracht, damit der Uhu dann da über die Zechenbrache fliegt, oder
wie? Da kannst du recht haben.
Ich habe dich dann abgefangen. Wir sind dann von Ewald im Härtener Süden, jetzt in den Härtener Norden, nicht gewandert, aber gefahren und sind jetzt auf Schlegeleisen 347. Du hast draußen auch ein paar Fotos gemacht. Du hattest angeboten, mir die auch zur Verfügung zu stellen, damit die auch auf der Webseite landen. Danach waren wir oben in der Kaue, da wo die MinCorrect 100 auch gefeiert wurde. Was sagst du dazu?
Überwältigend. Ich habe noch nie so einen Saal gesehen mit diesen ganzen Ketten und so weiter. Ich bin froh und bin dir auch sehr dankbar, dass ich da nochmal Zutritt hatte. Denn überall kann man da nicht reinschauen. Also Zollverein habe ich da auch nichts gefunden. Aber so eine Kau, das ist schon. Und wo du mir dann sagtest, wie viele Menschen hier drinnen ihre Körbe hochhängen und ich dann am letzten Platz war und 1459 oder was?
59, irgendwas um den Dreh, genau.
Halleluja. Oh. Das ist ja schon eine ganze Schule, oder was?
Ja, ja, das ist ja eine große Schule.
Ja, ja. Da
kommst du mit einer Grundschule schon nicht mehr hin, ne?
Und das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, Lost Places, obwohl ich auch Geocacher bin, ich habe mich im Nachhinein, als wir im Auto saßen, geärgert. Ich hätte die da, oder hast du unten gecached auf Ewald?
Nee.
An dem großen Förderturm, an dem Doppelbock-Förderturm liegt mein erster Cache. Mhm. Also nicht meiner, den ich gelegt habe, sondern der erste, den ich gefunden habe. Mhm. Den hätte ich dir eigentlich gerade noch zeigen können. Dann hättest du die Dose noch eben mitnehmen können.
Ich will heute Abend nochmal hin und
ja, genau.
Also kann ich das nochmal.
Dann den solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Ja, obwohl ich Geocacher bin, bin ich oder habe ich die wenigsten meiner Funde hier in der Gegend. Ich bin beruflich viel in ganz Deutschland unterwegs und anstatt abends in die Kneipen zu gehen oder mich irgendwie doof ins Hotel zu setzen, gehe ich dann meistens noch eine Runde cachen. Von daher habe ich hier nicht ganz so viele und von daher kann ich dir auch nicht wirklich bei deinen Lost Places helfen. Also hier in Westerholt, die Zechenanlage ist von außen noch gut einsehbar. Was da noch steht, inwieweit man aufs Gelände draufkommt, kann ich dir nicht sagen. Aber du willst ja heute Abend auch nochmal auf die Halde.
Ich gehe heute Abend nochmal auf die Halde. Aber den Namen mussten wir nochmal verraten.
Halde Hohewart und die kleinere daneben, die mit dem Windrad, ist die Halde Hoppenbruch. Mhm.
Ja, und da möchte ich eigentlich mal Sonnenuntergangaufnahmen machen.
Die blaue Stunde.
Die blaue Stunde, genau.
Genau. Was hast du sonst noch so auf dem Schirm jetzt hier im Ruhrpott? Was willst du noch sehen?
Ja, du hast mich eingeladen morgen zum Männertag.
Genau.
Zur Zeche Hanse.
Kokerei Hansa in Dortmund, da ist morgen, also das, wenn ihr das jetzt hört, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mindestens 3 Tage her, das heißt, wir werden uns dort nicht sehen, da ist morgen eine Montanbörse, Aussteller, ich sag mal vom Grubenhemd über Gürtel, über Grubenlampen, über irgendwelches Werkzeug, Postkarten, Bücher und so weiter, diese Börsen finden relativ häufig statt und sind immer gut besucht. Und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, zu so einer Lampenbörse oder auch dieser Montanbörse zu gehen, solltet ihr das durchaus mal tun. Die finden meistens auf alten Industriebrachen statt, in Museen, Kokerei Hansa zum Beispiel, im Nachtigall, Zeche Nachtigall oder Zeche Zollern zum Beispiel. Ist also eigentlich immer ein Besuch wert. Man sieht eben halt nicht nur das eigentliche Museum, sondern kann da auch direkt mal mit so ein paar Leuten quatschen oder auch das ein oder andere Andenken kaufen. Oh, also wie gesagt, ist auf jeden Fall immer eine Empfehlung. Ich habe vor, morgen mit meinem Bruder dorthin zu fahren. Ich hoffe, dass der sein Wort hält und vor allen Dingen, dass meine Gesundheit hält, sodass wir uns dort morgen nochmal sehen können. Ich habe die Hoffnung, dass dort aus diesem Besuch der Norbert aus der Folge vor Ort auf Zollern ist morgen auch da und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ja gesagt, ihr wollt den Norbert sehen oder beziehungsweise hören nochmal. Der hat mir also zugesagt, wenn ich dort morgen bin, dass er mir dann wieder mal für ein Interview zur Verfügung steht. Es wird also wieder Anekdötchen von Norbert geben. Sollte ich ihn dort morgen nicht sehen, fahre ich mal einfach Freitag bei dem Verrückten vorbei und werde dem das Mikro vor die Nase halten. Also es kommt auf jeden Fall noch was von Norbert. Ich hatte dir empfohlen, wenn du sowieso in Dortmund bist, danach auch nochmal auf Zeche Zollern vorbeizuschauen.
Ja.
Na, da sind ja, ja, Dortmund hat auch einiges. Weniger Kohle, viel mehr Stahl, obwohl da auch nicht mehr ganz so viel von steht. Jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich viel zu viel gequatscht und wir gehen schon viel zu sehr aufs Ende zu, ne? Habe ich so das Gefühl. Wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Das reicht noch nicht. Wie bist du auf dieses Thema Industriefotografie überhaupt gekommen?
Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Profifotograf. Ich habe auch keine Ausrüstung groß. Ich kann mir das so nicht leisten. Also ich habe einen Spiegelreflex, aber mir kommt es eigentlich mehr auf die Gestaltung, auf ich will nicht sagen, das Bild als Kunstwerk, aber auf schöne Bilder an. Hm. Ich gehe auch gerne mal auf andere Seiten und guck mir Bilder an, da lernt man viel. Das ist eigentlich auch mehr für mich. Ich stelle die zwar auch in Flickr, ist so mein Ausgabenkanal, stelle ich die auch aus. Nur es ist halt immer bei Bildern auch immer, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Also ich hebe da keinen Anspruch auf meine Bilder. Aber für mich sind Bilder, die ja bleiben, immer, wie sage ich, wie ein guter Wein. Mhm. Je länger man sie lagert, je wertvoller und je schöner werden sie, weil vieles in ein paar Jahren nicht mehr gibt. Und wenn man dann die Bilder anschaut, dann ist eigentlich das, was es ausmacht, ein Bild.
Hm. Ja gut, das ist natürlich auch der Grund, warum ich mir gesagt habe, ich mache diesen Podcast, denn viele der Geschichten, die ja bis jetzt erzählt wurden und die noch bis zum Ende des Jahres erzählt werden, die wirst du in ein paar Jahren auch nicht mehr hören. Und auch da bin ich eben halt auf dem Niveau. Ich meine, ich bin auch kein Profi. Ich habe zwar hier halbwegs ordentliches Equipment stehen, aber ich habe hier keine Eierpappe an den Wänden. Es hallt manchmal. Draußen läuft der Lüfter und wenn hier einer im Haus bohrt, ja, dann ist das eben so. Ich will das auch nicht ausfeilen bis zum geht nicht mehr. Es ist Hobby, es soll Hobby bleiben. Aber genau das ist es. Ne? Also das, was du mit deiner Kamera und mit deinem Podcast machst, mache ich eben halt mit meinem Podcast Sachen aufbewahren. Ich habe in deiner Nullnummer, glaube ich, war es, hast du gesagt, es gibt keinen besseren Speicherplatz als das Internet, weil das Internet eben halt nichts vergisst.
Richtig. Ja, das ist, ich war gestern zum Beispiel in der Villa Hügel, auch sehr interessant. Mhm. Und da spürt man das, weil man dort viele alte Bilder sieht. Zum Beispiel muss ja mal die Familie Krupp ein riesen Gelände in Essen gehabt haben, jo, von ihrem Firmensitz, den es heute nicht mehr gibt. Und so ein Bild zu sehen, was da für Massen und was da vorhanden war, dafür mache ich das heute eigentlich auch, weil irgendwann gibt es das vielleicht auch nicht mehr.
Naja.
Und für die Nachkommenschaft, die freuen sich dann.
Ja, ich würde sagen, wir sind die Guten, oder?
Ja, denke ich auch.
Ja, Jens, was könnte das Ruhrgebiet besser machen? Du bist jetzt, wenn ich dich jetzt hier so sitzen sehe, du bist wegen der Industriekultur letzten Endes oder zunächst mal wegen der Industriekultur, aber auch wegen der Menschen hier ins Ruhrgebiet gekommen. Was vermisst du?
Ich würde mich freuen, wenn es eine Zeche gäbe, wenn die zugemacht wird und Schluss. Alles, wie es liegt, ist liegen lassen.
Ja.
Ich weiß.
Ja, ich glaube, da gibt's ja Probleme mit dem Bergrecht. Ich werde dir gleich im Anschluss einen Kontakt geben, beziehungsweise eine Broschüre zeigen. Ich war ja vor kurzem im Saarland beruflich und habe dort in Bexbach, im örtlichen Bergbaumuseum, bin ich auf ein, naja, ich sag mal 30-seitiges Heftchen aufmerksam geworden und habe dann, also es ist ein Bildband, sag ich mal, in recht einfacher, aber schöner Form gemacht, wo alte Fördergerüste des Saarlands fotografiert wurden. Das Ganze kommt von Benjamin Scherer, mit dem habe ich dann telefoniert und nachdem ich da im Saarland niemanden gefunden habe, der vor mein Mikro wollte, war der Benjamin so lieb und hat schon mal in seinem Bekanntenkreis rumgefragt und da gibt's mit Sicherheit noch die Möglichkeit, dass ich dem Benjamin ein Aufnahmegerät runterschicke und wir dann eine, naja, Remote-Aufnahme machen, um so ein bisschen was über den Saarbergbau zu erfahren. Der Jens blättert sich gerade durch das Ding durch und kriegt glänzende Augen.
Ja, ja,
ich glaube,
ja, ja.
Eine seiner nächsten Reisen wird wohl ins Saarland gehen. Da wird der Benjamin dann mit Sicherheit gerne bereit sein, dir da so den einen oder anderen Tipp zu geben. Ich bringe euch da mal irgendwie zusammen. Aber schön, ne?
Ja, sehr schön.
Es gibt mittlerweile eine zweite Auflage, wie ich weiß. Die habe ich allerdings noch nicht. Auch da muss ich den Benjamin nochmal kontaktieren. Das ganze Ding ist im Selbstverlag erschienen und ich verlinke das auch nochmal auf der Webseite. Also wer da Interesse dran hat, kostet nicht viel. Ich glaube 5 oder 6 Euro und ich finde, das ist es alle Male wert. Also wer Bergbau mag, wer Fördergerüste mag, wer Fotografie mag. Ich denke, das ist Geld, was man mal investieren kann, oder? Was meinst du?
Richtig, sollte man sich zulegen.
Ja.
Immer mal drin blättern ist sehr interessant, ja. Schöne
ja.
Bilder.
Ja, finde ich auch. Also auch, er hat die,
auch was es für verschiedene Fördertürme gibt.
Ja, also er hat, um das mal eben kurz zu erläutern, er hat auf der Doppelseite, auf der Innenseite, dem sogenannten Centerfold, Centerfold ist, wenn man es ausklappen kann, ne? Das war nur im Playboy so, hat er quasi eine Karte der Region mit den einzelnen Standorten und hat dann hat er noch die einzelnen Schachtbezeichnungen zugeschrieben und auf welchen Seiten man diese dann findet und hat dann, wie gesagt, davor und dahinter ganz viele sehr schöne Fotos von Fördergerüsten und Fördertürmen gemacht. Also ich find's sehr ansprechend.
Ja.
Und wie gesagt, das Ganze im Selbstverlag, die Info dazu mit der E-Mail-Adresse, wo ihr eventuell so ein Ding dann ordern könnt, werde ich natürlich auf die Webseite stellen. Ganz doch, ganz klar. Wäre das nichts für dich, sowas auch mal zu machen?
Ja, denk schon. Ich muss mich mit beschäftigen erst, aber ich denke, ist wieder ein bisschen weiter noch weg. Aber ist schon mal eine Überlegung wert. Ja.
Also ich finde auch diese Idee, da einfach so ein Heftchen rauszumachen, finde ich ganz hervorragend. Also ich weiß nicht, welche Auflage er da gemacht hat und wie sich das verkauft hat, aber ich war ganz froh, dass ich da in dem Bergbaumuseum in Bexbach drauf gestoßen bin, und dann habe ich natürlich auch sofort gerne gekauft. Und wie gesagt, dadurch Kontakt zum Benjamin bekommen. Und ja, wie gesagt, vielleicht gibt es demnächst mal eine Saarland-Folge. Schauen wir mal.
Wäre vielleicht auch mal was hier fürs Ruhrgebiet?
Ja.
Wird etwas dicker dann?
Ich glaube gar nicht, dass hier so viel mehr Dinger stehen. Mhm. Zumindest stehen die ja nicht, also hier bei uns ist ja so in Bochum das Fördergerüst am Bergbaumuseum, steht ja eigentlich gar nicht da, wo es irgendwann mal stand. Das kommt ja ursprünglich aus Dortmund. Zollverein, naja gut, aber so viele Fördergerüste gibt es gar nicht mehr. Also es sind noch einige, aber die sind dann meistens auch, also da sind ja wirklich Dinger, die sind einfach verlassen. Das ist genau das, was du willst, glaube ich. Also da ist nicht alles auf Hochglanz poliert, sondern das sind wirklich Lost Places im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Teil, wie hier auch auf diesem Gelände, dass sich wieder Firmen dort angesiedelt haben. Also er hatte mir dann erzählt, bei einem gab es Ärger, obwohl er nicht auf dem Werksgelände war, wieso er denn da diesen Turm fotografieren würde. Zum Teil kommst du halt nicht an die Sachen dran, also es ist meistens eingezäunt, wie du vorhin schon gesagt hast, aus Sicherheitsgründen. Man kann natürlich da nicht so ein Gelände einfach offen lassen, auch verständlich, aber im Zweifelsfall findet ein Geocacher doch immer einen Weg, oder?
Richtig, ja. Nein, ich meine da auch mal alles stehen und liegen lassen, so wie es verlassen wurde, und dazwischen halt bestimmte Gehbereiche nur, von denen man da ein bisschen Einsicht in die ganze Sache hat.
Ja, das
Früher lagen ja auch Rohre und viel mehr Stahl in der Gegend rum, vermute ich. Und sowas wäre mal ganz schön.
Ja, das Problem wird wahrscheinlich sein, wir sind hier in Deutschland.
Ja.
Das heißt, wenn du so ein Ding, wenn du da irgendwie so einen rostigen Stahlträger liegen hast und die Oma und der Opa gehen mit den Enkelkindern da spazieren. Das Enkelkind kannst du ja nicht an der Leine nehmen, willst du auch nicht. Und dann bleibt er da mit dem Auge am Stahlträger hängen und dann greift sofort wieder Bergrecht. Du kannst natürlich auch nicht an so eine Industriebrache an jeden Meter irgendwie eine Aufsichtsperson stellen. Das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Wahrscheinlich alles nicht so einfach, ne? Hm. Also ich wundere mich beispielsweise auf Zeche Ewald, hattest du die Salzscheiben gesehen, die da an dem Fördergerüst lagen?
Ja, ja, wird es Fotos geben.
Dachte ich mir. Das Ding, gerade diese Salzscheiben, also mein Hausarzt zum Beispiel macht da regelmäßig Fotos mit seiner gesamten Praxiscrew, dann stehen die Mädels und Jungs da auf diesen einzelnen Speichen. Sieht natürlich immer ganz irre aus, nur wenn ich mir überlege, Mensch, wenn da mal was passiert, wer haftet für sowas, ne? Das ist natürlich alles nicht so einfach.
Richtig. Aber was ich halt auch ein bisschen vermisse, ist diese Architektur, gerade heute in Ewald wieder gesehen, da ist ein Gebäude mit so zwei Türmen an der Seite. Was auch schon ziemlich zerfallen ist, ist auch Bauzaun drumherum. Aber das zu erhalten und das würde mich halt interessieren. Und auch gleich mal ein bisschen Appell an die heutigen Firmenchefs, doch mal vielleicht wieder ein bisschen mehr Architektur in ihre modernen Betriebe zu bringen.
Ja,
vielleicht ja heute nur noch Metallkästen auf die Wiese gesetzt und.
Naja, gut, das ist eine Kostenfrage, ne?
Richtig,
also früher war es natürlich Prestige. Meinst du jetzt das Gebäude, von dem du mir gesagt hast, dass der UU da drin brütet?
Ja, ja, ja.
Weißt du, was das war?
Nein. Steht okay. Da nirgendwo dran.
Ich kann es dir aber erklären. Also, auf Schlegel und Eisen stehen drei Fördergerüste. Mhm. Wie viel hast du gesehen?
Zwei.
Natürlich nicht Schlegel und Eisen. Ich vertum Ewald, na, selbstverständlich. Drei Fördergerüste. Wie viel hast du gesehen?
Zwei.
Mhm. Und eins in einem brütet der U. Mhm. Das ist nämlich ein Malakoff-Turm. Das Ding ist tatsächlich ein Fördergerüst gewesen. Mhm. Nachdem die ersten mit der höheren Tiefe wurden die Seile immer schwerer. Und irgendwann hat diese normale Konstruktion der Fördergerüste, wie man sie früher hatte, nicht mehr gereicht. Und deswegen haben die diese massiven Steintürme gebaut. Sieht ja von außen aus wie so ein Festungsturm oder sowas. Ja, ja. Und da drin war dann tatsächlich die Fördermaschine und die Seilscheiben. Also darunter war ein Schacht.
Ja, aber sieht gut aus.
Hätte man dran schreiben können, ne? Aber in dem Heftchen da im Saarland sind auch Malakoff-Türme. Das ist so ein ganz typische Bauweise. Die findest du hier im Ruhrgebiet auch noch relativ häufig. Da unten auf dem Gelände auf Ewald tut sich ja auch einiges. Es sind zum Teil Firmen eingezogen. Es gibt da unten ein Varieté-Theater von dem Stratmann, glaube ich.
Stratmann, ja.
Was auch gut besucht ist. Da ist eine Travestie-Show schon seit Jahren drin. Es ist in Planung, dass dort demnächst irgendwie Motor World mit einer Autoausstellung da irgendwo reingeht. Und ich glaube nicht, dass der Malakoff-Turm dem Verfallpreis gegeben wird. Ich denke, der wird über kurz oder lang auch erhalten bleiben, weil man müsste echt einen Nagel im Kopf haben, wenn man diese Gebäude aufgeben würde, weil so viele gibt es davon nicht mehr. Und gerade Ewald mit diesen drei Fördertürmen, mit der Halde daneben, wo man drauf Fahrrad fahren kann, wo man wandern kann, mit dem Horizont-Observatorium obendrauf, mit der Sonnenuhr obendrauf, ist halt eine Landmarke auf der einen Seite. Man hat einen fantastischen Blick, weil wir werden es hoffentlich in deinen Bildern sehen, wenn du heute Abend die blaue Stunde da oben erwischt.
Ja, ich hoffe es.
Also das ist halt ein Anziehungspunkt, ne? Also wenn du da im Sommer oben spazieren gehst oder zum Joggen gehst oder was auch immer, Fahrradfahren, egal ob gemütlich oder Mountainbiken quer durch, das Ding ist immer voll, ne? Das ist sind unsere Mittelgebirge, sind unsere Alpen, ne? Das ist toll. Also wenn man da mal die Möglichkeit hat, auch wenn man auf der Durchreise ist, mal eben von der Autobahn runter und da mal rauflaufen, bei gutem Wetter einen Blick über den Ruhrpott, kann ich jedem nur empfehlen. Und ob ich jetzt irgendwo auf der A2 beispielsweise auf der Raststätte anhalte und mir da einen Kaffee trinke, dann kann ich mal mein Auto da abstellen, dann kann mal eben ein paar Stufen da hochlaufen. Ich denke, der Blick entschädigt für vieles, also für die Stufen auf jeden Fall. Und wie es von da oben aussieht, könnt ihr dann hinterher an den Fotos vom Jens sehen, die er mir dann schickt.
Ist auch meine erste Halde, die ich heute hochkletter.
Ja. Ja, es gibt ja halt viele Halden, klar. Also irgendwo musste dieser Abraum ja hin, der ist eine Zeit lang ist er ja verfüllt worden. Hinterher hat man dann mit der fortschreitenden Mechanisierung, mit diesen Hydraulikschilden, hat man das ja nicht mehr verfüllen müssen, sondern hat es dahinter einfach verbrechen lassen. Ja, die Steine mussten ja irgendwo hin und die hat man dann halt auf diese Halden gekippt. Und also ich kann mich daran erinnern, Halde Hohe war zum Beispiel, da gab es eine Siedlung früher, das war so ein, naja, da hat dann irgendwie einer, hat da so eine Gartenlaube hingesetzt und dann hat der Nächste gesagt, ach, schön, Gartenlaube, ich setze mal meine daneben. Und irgendwann standen dort wirklich hunderte von Häusern oder Gartenlauben. Nur die Leute hatten nichts anderes. Die Dinger waren wirklich ausgebaut als Wohnhäuser. Und ich kann mich daran erinnern, das muss so in den 80er Jahren gewesen sein. Die Halde musste erweitert werden. Und der Platz, auf dem diese, ja, ich sag mal, mittlerweile zu kleinen Wohnhäusern mutierten Laubenhäuser standen, wurde gebraucht. Und der gehörte auch nicht den Leuten, die da drauf wohnten, sondern der gehörte der Ruhrkohle. Die Ruhrkohle hat gesagt, ey Leute, haut hier ab, wir müssen hier unsere Halde erweitern. Und da gab es ein Riesentheater, weil das über Jahre halt geduldet wurde, dort diese Wohnsiedlung entstehen zu lassen. Und die sind dann alle umgesiedelt worden nach Herten-Disteln. Ist halt ein Neubaugebiet entstanden. Und in diesem Neubaugebiet sind die dann halt alle umgesiedelt worden. Die haben dann da auch noch eine Kneipe mit Kegelbahn sogar quasi in dieses neue Baugebiet bekommen, weil die da unten auch in irgendeiner dieser Hütten eine Kneipe hatten, den Rosengarten, und den gibt's heute in diesem neuen Neubaugebiet auch. Danach ist die Halde vergrößert worden und mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus und der damit wegfallenden Notwendigkeit, auch die Abräume irgendwo loszuwerden, ist das Ding dann halt begrünt worden. Die Halde wächst immer noch weiter. Ich weiß nicht, das wirst du heute Abend auch sehen. Da wird also noch aufgeschüttet. Ich weiß gar nicht, woher das Bergematerial kommt, ob es von Prosper kommt. Entzieht sich im Moment meiner Kenntnis, oder ob irgendwo noch eine andere Halde abgetragen und umgeschichtet wird, kann ich im Moment gar nicht sagen. Aber ja, so haben wir jetzt grüne Berge im Herthener Süden. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Also da musst du unbedingt morgen nochmal von erzählen. Vielleicht können wir ja morgen nochmal, ich habe das Aufnahmegerät ja mit Sicherheit mit, können wir ja morgen nochmal da noch ein paar Impressionen von Halde Hohe warten.
Ja, sicher, können wir machen.
No?
Ja.
Jens, was fällt dir noch ein?
Was fällt mir ein? Ich habe heute auf der Herfahrt deine letzte Folge gehört von Recklinghausen.
Mhm.
Da ist mir sehr aufgefallen, wie die Menschen hier immer wieder aufgestanden sind. Das hat mich beeindruckt. Also Erster Weltkrieg, alles zerstört und Inflation, Zweiter Weltkrieg. Und sie waren immer wieder in kürzester Zeit an erster Stelle, industriemäßig, fördermäßig. Das hat mich beeindruckt.
Ja, gut. Zu jeder dieser Zeiten war ja letzten Endes der Ruhrpott der Energiespeicher für ganz Deutschland. Ne? Also das vergisst man heute. Heute gehst du an eine Tankstelle, stopfst den Rüssel da rein, tankst dein Auto voll. Egal, ob das Erdöl jetzt aus Saudi-Arabien oder aus Amerika oder aus England oder woher auch immer kommt. Erdgas kriegen wir aus Russland, aus woher auch immer. Kohle aus Australien, aus Kolumbien, aus China, weiß der Henker woher. Das gab's ja damals nicht. Und ich glaube, wenn es die Steinkohle nicht gegeben hätte, also haben wir ja schon mehrfach drüber philosophiert, was wäre aus Deutschland geworden, was wäre das Ruhrgebiet ohne diese ganze Kohle? Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber ja, stimmt, wir sind schon Stehaufmännchen.
Ja, und die Dichte der Menschen, ne?
Ja.
5 Millionen, glaube ich.
Ja, so in etwa, genau.
Und es waren mal 150 Zechen, glaube ich, habe ich gelesen.
Kommt auch hin.
Und in dem Film hat man gesagt, das größte Dorf der Welt,
weil
man wirklich nirgendwo sieht, wo jetzt mal ein Ort aufhört, ein neuer anfängt. Man fährt eigentlich nur durch Häuser.
Ja, stimmt. Also du guckst zum Teil, siehst du natürlich dann irgendwie Ortseingangs- und Ortsausgangsschilder, aber eigentlich ist das hier so, habe ich auch schon mal verglichen, letzten Endes so, wenn du einmal so quer durch Berlin fährst.
Ja, aber man sieht dort, es ist ein Kern.
Ja.
Und dann nach außen hin kommen so Wohngebiete, das ist hier halt nicht, das ist anders.
Richtig. Das ist anders. Nee, hier hast du, ja, du hast eigentlich weder einen, du hast mehrere Kerne, ne? Also ich sag mal so Innenstadt Duisburg oder Essen oder Dortmund. Dann hast du zwischendurch so Flecken, ehemalige Industriebrachen. Weil man muss sich das mal vorstellen, also das, was du jetzt hier siehst, ist ja schon mal nicht wirklich klein vom Gelände her, das, was jetzt noch steht. Dieses gesamte Gelände war früher, also das, was jetzt da hinten diese Parkanlage ist, war früher alles Zeche. Das heißt, das eigentliche Gelände hatte die zehnfache Ausdehnung.
Ja, und das damals ist eben das, was ich vorhin meinte. Schade, dass das weg ist.
Mhm. Ja, tut mir auch oft in der Seele weh, aber das ändern wir alle nicht.
Schönen Punkt finde ich noch Duisburg, den Nordpark.
Ja, unbedingt.
Da war ich schon mal vor ein paar Jahren. Das hängt auch wieder mit meinem Orientierungslauf zusammen. Es gibt dort eine Orientierungslaufkarte davon, von dem Gebiet, wer da mal Lust hat.
Erzähl mir mal ein bisschen was über Orientierungslauf. Ich habe vor Jahren, als man noch nicht so umweltbewusst war, habe ich mal an so Orientierungsfahrten mit dem Auto teilgenommen. Da hingen irgendwelche, also da gab es sowas wie Chinesenzeichen, Chinesenrallye, dann hast du irgendwelche Pfeile gehabt, die dir dann gesagt haben, okay, du musst die dritte links abbiegen, dann musstest du unterwegs irgendwelche Zahlen und Buchstaben oder Symbole aufmalen und musstest dann irgendwie in einer vorgegebenen Zeit an einem bestimmten Punkt ankommen. Es ging also nicht um Rallye möglichst schnell zu fahren, sondern ja, Orientierung halt zu beweisen, Karte lesen können, mit Hinweisen arbeiten. Zwischendurch gab es dann so ein paar Stationen, wo man mal sich sportlich betätigen musste oder eine Runde Eierlauf oder sonst irgendwas. Das gibt es meines Wissens nicht mehr heute, keine Ahnung. Aber ist das sowas Ähnliches oder
geht
es da eher auf Geschwindigkeit? Und
ja, natürlich geht es auf Geschwindigkeit. Sportart, Wettkampf. Orientierungslauf ist Laufen mit Denken, um es grob zu sagen. Also man hat eine Karte, da sind Punkte eingezeichnet. Diese Karten sind sehr genau. Also da ist jeder Hochstand und jede Schneise drin eingezeichnet. Und man hat so einen Kompass zur Verfügung, nur den analogen, keine elektronischen.
Mhm.
Und muss dann halt im Wald von Punkt zu Punkt oder auf so einem Gelände von Punkt zu Punkt diese ablaufen und wer am schnellsten die Punkte einsammelt, der hat dann gewonnen. Es gibt da verschiedene Ausführungen. Es gibt auch Orientierungslauf auf Mountainbike. Und wer daran Interesse hat, ist ein Familiensport auf www.orientierungslauf.de. Da findet man alles, da findet man Vereine, die hier in der Nähe sind, an die man sich wenden kann. Aber es ist halt ein Sport, bei dem man sehr schnell denken muss, weil man die Routen selber bestimmt, wie man zum nächsten Punkt kommt. Laufe ich lieber quer durch den Wald oder laufe ich lieber den Weg außenrum? Was ist schneller?
Und das erspare mir damit eventuell die Brombeerbüsche.
Richtig.
Okay. Hab ich so noch nichts von gehört, aber ich bin auch jetzt nicht wirklich der Läufertyp. Also als ich vorhin vom Joggen auf der Halde gesprochen habe, meinte ich nicht mich.
Ja, diese Sportart kommt aus Skandinavien eigentlich und ist dort, wie hier der Fußball ist, Orientierungslauf in Skandinavien.
Na gut, da wachsen die Kinder wahrscheinlich schon mit ja, auf, weil wenn die Mutter sagt, hör mal, geh mal zum Metzger und geh mal zum Bäcker, dann müssen die sich überlegen, wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin, richtig. Weil die sind ja zum Teil...
Dort gibt es auch Riesenwälder, wo kein Weg ist. Ne?
Genau.
Und da lernen die das, sich da zurechtzufinden.
Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. Orientierungslauf.de hast du gesagt?
Ja.
Boah. Da könnt ihr ja gerne mal reingucken. Ich werde es natürlich auch, wenn ich es nicht wieder vergesse, auf der Webseite verlinken. Ich bitte da auch ein bisschen um Nachsicht. Also ich versuche zwar möglichst die ganzen Informationen auch nochmal auf der Webseite zu hinterlassen, aber wenn ich da das eine oder andere vergesse, ich habe also gestern noch über Twitter, hat mich jemand angeschrieben und hat gesagt, du wolltest doch da irgendwas verlinken. Das Ding suche ich noch raus und werde es dann auch im Nachhinein auf die Webseite packen. Ich vergesse das nicht. Aber ich bitte da um Nachsicht auch, dass die Webseite nicht so ganz toll aussieht, wie sie vielleicht aussehen könnte. Aber ich habe festgestellt, eine Sendung pro Woche ist ganz schön harter Tobak und von daher bitte ich, das nachzusehen. Auch die Tatsache, dass ich jetzt und auch in der letzten Folge so ein bisschen verschnupft war, bitte ich zu entschuldigen, auch wenn es mal nicht ganz so lang wird wie heute wahrscheinlich. Ich bin froh, dass der Jens sich spontan bereit erklärt hat, mir da jetzt zur Seite zu springen, weil ich muss jetzt auch langsam mal ein bisschen was auf, Achtung Wortwitz, Halde bekommen, weil ich auch noch mal irgendwann mit der Familie in Urlaub möchte. Und wenn es mich mal gesundheitlich komplett dahin legt, möchte ich natürlich nicht, dass eine Folge ausfällt. Jens, wir haben jetzt knapp 40 Minuten. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Wir sehen uns ja auf jeden Fall, oder ich hoffe, dass wir uns morgen auf Kokerei Hansa nochmal treffen. Und ja, jetzt müssen wir dein Intro auch noch aufnehmen.
Ja.
Oder versuchen, wie wir das jetzt, wie wir das auf die Kette kriegen. Ich sag erstmal vielen lieben Dank dafür, dass du spontan bereit warst, mal als Thüringer so ein bisschen was zu deinen Ruhrpott-Erlebnissen zu erzählen.
Ich dachte auch halt, ich sehe es vieles vielleicht mit anderen Augen, weil ich nicht ständig hier lebe.
Ja klar.
Fallen andere Sachen auf.
Logisch.
Ne? Und ich, einen herzlichen Dank an dich zurück, denn ohne dich wäre ich vielleicht sonst wo in der Welt rumgestopft hier.
Ja, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Du bist wirklich wegen dem Kohlenpott jetzt hier im Pott? Nein.
Ja, ja. Ich mache Urlaub in Essen.
Ja. Okay, also falls das Stadtmarketing Essen zuhört, ich habe euch einen Gast besorgt. Nein, ist natürlich Quatsch, ich möchte gar kein Sponsoring, von wem auch immer. Das Einzige, habe ich das eigentlich schon mal erwähnt, dass ich gerne noch eine Einladung von der Ruhrkohle AG hätte, zu einer Untertagefahrt, entweder in Ippenbüren und oder Prosper Haniel. Also falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte, Kontakt gerne über die Webseite, liebe Ruhrkohle.
Ansonsten kommst du zu uns nach Thüringen, in Pali.
Ja,
machen gut. Wir auch mal eine Fahrtrunde.
Ja, das würde ich dann auf jeden Fall auch nochmal klären. Weißt du, ob es da Probleme mit Methan gibt? Wahrscheinlich
nein,
nicht,
nee,
ne?
Weiß ich nicht, nee.
Nein. Aber darf man da unter Tage fotografieren?
Denke ja, kann ich nicht genau sagen.
Da kümmern wir uns drum.
Und bist natürlich herzlich eingeladen.
Ja, das genau. Und dann machen wir die zweite Crossover-Folge.
Genau.
Gut, es wird wahrscheinlich jetzt noch was dazwischen geschnitten, aber nichtsdestotrotz werde ich mich natürlich jetzt ordnungsgemäß von meinem Gast, dem Jens, dem Breitenbacher, Podcast unter der
derbreitenbacher.de zusammengeschrieben.
Derbreitenbacher.de, also auf jeden Fall mal gerne reinhören. Ich habe das Ding auf jeden Fall abonniert und habe auch schon mal quer gehört, allerdings noch nicht alle Folgen, werde ich aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nachholen. Also der Jens, derbreitenbacher.de, Podcaster und dein Flickr, wolltest du das auch nochmal eben?
Auf Flickr gehen und nach der Breitenbacher
auch
suchen.
Auch durchgeschrieben.
Person. Unter Person der Breitenbacher suchen, da genau. Findet man mich auf jeden Fall.
Du hattest mir den Link zu deinen Fotos, die bis jetzt entstanden sind und schon hochgeladen sind, schon geschickt. Ich habe da kurz, bin kurz rechts rangefahren und habe mir die beim Autofahren natürlich nicht angeguckt. Hallo. Sind ein paar schöne Bilder dabei, habe ich gesehen. Ich freue mich auf die weiteren. Du hast da auch so Ordner angelegt, sodass man dann entsprechend nicht lange suchen muss.
Zu den einzelnen Orten.
Genau, zu den einzelnen
Orten. Und es gibt 360-Grad-Bilder. Was auch nochmal sehr interessant ist, weil man bei denen zum Beispiel mal hochgucken kann.
Ja, die gucke ich mir dann auf dem Rechner an. Die wollte ich da vorhin beim Parken im Auto nicht mehr anschauen. Werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eigentlich mit diesem ganzen Sermon, den ich jetzt gesagt habe, eigentlich nur sagen, dass du nicht gehst, ohne dass ich dich vernünftig verabschiede. So wie ich das gehört. Glück auf Jens und danke.
Glück auf Christian.
Ich hoffe, dass die Hörer vom Jens, die Stammhörer, uns diesen kleinen Spaß verzeihen. Ihr könnt auch gerne mal in den Kohlenpott reinhören unter www.kohlenpott.de oder einfach in den entsprechenden Podcatchern nach Kohlenpott suchen. Da bin ich zu finden. Mein Name ist Christian Kessen. Glück auf!